Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu Ad Hoc, dem Podcast des Maklerpool BCA und der Bank für Vermögen. Mein Name ist Björn Drescher und ich bin jetzt verbunden mit Dr. Frank Ulbricht. Er ist Vorstand der Unternehmensgruppe und hier in diesem Podcast regelmäßig im quartalsweisen Abständen mein Gesprächspartner. Frank, schön, dass du mir zugeschaltet bist.
Hallo Björn.
Wer sich hier zurückerinnert über die letzten Folgen, der weiß, dass du eigentlich schon seit einem Jahr derjenige warst, der gemischte Gefühle hatte, was die Großwetterlage an den Kapitalmärkten anging, um das mal so zu sagen, und der ziemlich genau seit Januar mit seinen Einschätzungen auch meistens recht gehabt hat. Vielleicht solltest du dich mal irgendwann als Chief Investment Officer bei einer Investmentgesellschaft oder Chefvolkswirt bewerben. Letzten Endes stellt sich dann natürlich jetzt die Frage, haben wir denn, liebes Orakel, das Gröbste an den Kapitalmärkten schon hinter uns? Ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um zu investieren? Was sagt der Mann an der Spitze der BCA und der Bank für Vermögen zu uns?
Ja, danke, danke für die Lorbeeren. Aber was soll ich sagen? Als wir das letzte Mal gesprochen haben, war, glaube ich, vor der Sommerpause. Und ich habe gesagt, naja, fürs Erste könnte es das gewesen sein. Wird wohl über den Sommer eine Erholung geben. Die war dann tatsächlich auch sehr kurz, aber sehr, sehr, sehr heftig. Mittlerweile haben wir ja mit der letzten Woche die neuen oder beziehungsweise die alten Tiefstände diesen Jahres im Grunde genommen wieder gesehen. Heißt also beim Dow unter 30 oder beim S&P unter 3,57. Und beim guten alten DAX unter der 12-3er-Marke. Die Themen haben wir halt alle uns nochmal angeguckt und verharren da jetzt auch auf dem Niveau auf der Zinsseite. Und da habe ich ja mal als Referenzzins die 10-jährige Bundesanleihe. Da haben wir die Hochs mit 1,90 in der Rendite aus dem Frühjahr, haben wir jetzt auch überschritten, sind jetzt heute Morgen, glaube ich, sogar bei 2,10 gewesen. Ausschlaggebender Punkt war im Grunde genommen eigentlich die FED-Zinserhöhung um ein weiteres Dreiviertelprozentpunkt und auch mit dem Ausblick, dass man hier wohl weitermachen will, um die Inflation zu bekämpfen. Und am Ende des Tages ist es halt ganz klar, solange das nicht aufhört und solange die FED hier weiter die Zinsen erhöhen wird und auch damit einhergehend die Renditen steigen, werden wir hier kein gutes Fahrwasser an den Börsen bekommen. Es kann meines Erachtens nur dann mal kurzfristig unterbrochen werden aus technischen Gründen, wenn sich vielleicht mal anbahnt oder abzeichnet, dass es vielleicht tatsächlich Verhandlungen gibt mit der Ukraine und Russland. Da war jetzt am Wochenende auch zu lesen, dass China da wohl versucht zu intervenieren, um da mal zumindest mal zu Gesprächen zu bewegen. Also wenn so etwas käme, dann wäre das sicherlich auch eine Grundlage dafür, dass der Markt sehr heftig mal wieder gegenläuft und nach oben läuft, weil das dann eben auch damit in Verbindung gebracht wird, dass das Thema Lieferengpässe, hohe Energiepreise und alles, was eben kriegsindiziert, jetzt halt uns einfach negativ belastet hat und damit eben einhergehend auch die Inflationsrate, dass dann zumindest der Markt mal annimmt, dass dann da an der Stelle ein Ende absehbar ist. Sollte da allerdings von der Front nichts kommen, werden wir, glaube ich, bis zum Ende des Jahres ja keine positiven Börsen bekommen, weil wir schlittern auf eine Rezession zu. Wahrscheinlich sind wir schon in einer Rezession, ob das jetzt technische Rezession oder eine richtige Rezession in Anführungsstrichen ist, kann einfach dahinstehen. Also die Anzeichen insgesamt stehen nicht auf Plus. Thema Inflation, zwei Drittrundeneffekte, auch das werden wir sehen. Also insoweit wird das Thema Inflation ein beherrschendes Thema sein, weil es einen ganz klaren Einfluss eben auch auf den Zins nimmt. Was wir jetzt als negative Seite noch dazu bekommen, und das hat mich jetzt auch heute Morgen sehr zum Denken angeregt, da muss ich aber auch noch zu Ende denken, weil es sich teilweise über die Presse jetzt schon wieder relativiert wird, ist halt der Ausgang der Italienwahl. Ne? Also wir haben da jetzt wohl jemanden an der Spitze, der nicht sehr europafreundlich und auch nicht sehr deutschlandfreundlich im europäischen Kontext ist. Und da muss man halt auch gucken, was das für Unruhe nach sich ziehen kann. Weil wir wissen ja, dass auch die italienischen Bonds immer sehr anfällig sind für Zinsszenarien und dass da auch der Spread sich immer mal von unseren Bundesanleihen oder Euroanleihen halt einfach zu weit entfernt. Wir erinnern uns daran, dass da auch über den Sommer auch nochmal Sonderkaufprogramme von der EZB angedeutet worden sind. Also das sind alles Gemengelagen, die nicht dazu einladen, jetzt an einer großen Hosse-Börsenparty teilzunehmen. Ja? Also das muss man ganz klar sagen. Allerdings, und dann kommt jetzt wieder die alte Börsenweisheit dazu, wenn die Stimmung halt richtig grottenschlecht ist, dann muss man sich schon mal wieder überlegen, wo kann man denn jetzt eigentlich zupacken. Ne? Und das sind auch die Überlegungen. Also man sollte zumindest eben auch mal Planung haben für die Zeit danach, welche Aktien würde man jetzt eigentlich anpacken oder beziehungsweise welche Branchen, welche Themen müsste man jetzt eigentlich beackern, wenn man, ich sag mal, aus dieser schlechten Stimmungslage irgendwann mal herauskommt. Ja. Also insoweit kann ich dem Markt im Moment ganz ehrlich nichts Positives abgewinnen, ohne jetzt irgendwelche absoluten Indexstände anzugeben. Wobei, das machen ja, glaube ich, schon einige amerikanische Großbanken, Goldman Sachs und Morgan Stanley geben ja jetzt auch regelmäßig Marktkommentare ab. Und da ist die Prognose S&P irgendwo zwischen 3 und 3,6, je nachdem, wie die Rezessionsszenarien aussehen. Wobei Goldman Sachs, glaube ich, gesagt hat, 3,6 wäre mal für dieses Jahr das Ziel. Gut, das sind ja nur noch 3% grob gerechnet. Ja, vielleicht kann man damit mal irgendwie arbeiten.
Die Fondsmanager-Umfrage der Bank of America hat ja gerade das pessimistischste, das jemals pessimistischste Umfragebild unter Asset Managern gezeichnet, das wir hatten. So viel zur Stimmung, die schlecht ist. Aber wir haben ja auch unlängst zum Thema Börsenpsychologie, da warst du ja auch dabei, eine Diskussionsrunde gehabt, wo wir festgehalten haben, 98% der Marktteilnehmer sind zu optimistisch, wenn die Kurse hoch stehen, und zu pessimistisch, wenn sie tief stehen. So gesehen, du hast es gerade selber gesagt, könnte da ja langsam auch schon mal wieder mit Nachrichten, die dann nicht ganz so schlecht sind, wie sie vielleicht erwartet werden, auch schon wieder was zum Positiveren ausgelöst oder gedreht werden. Was festzuhalten ist, ist, dass es praktisch nichts gibt, was richtig Schutz bietet gegen das Szenario. Dass viele Sachen, wo man gedacht hatte, das müsste doch dann funktionieren, nicht funktioniert haben. Und
Ja.
dementsprechend stellt sich natürlich die Frage, was tun? Denn beispielsweise auch auf der Seite der Renten, wo man ja früher mal gelernt hatte, wenn Aktien nicht laufen, dann kann ich bei den Renten Schutz suchen. Bei solchen Zinserhöhungen, wie wir sie derzeit haben, regnet es da auch überall rein. Was sagen wir denn vor diesem Hintergrund euren Beratern? Was sagen wir den Anlegern, die uns fragen, was tun? Das Geld auf die Seite packen, Cash is Cash, kann ja bei Inflationsraten von fast 10% auch keine Lösung sein.
Ja, gut, also das sind ja die absoluten Inflationsraten. Also ich will das jetzt gar nicht runterdiskutieren. Die gefühlte Inflation ist ja sogar noch höher, aber meine, die Orientierung, die die Notenbanken haben, sind im Grunde genommen eigentlich die Kerninflationsraten, ne? Und da sind wir in Amerika bei jetzt knapp über 6, in Europa sind wir über 4. Also das wäre vielleicht mal so eine Orientierung an Größenordnung, wo ich sage, wo könnte der Zins hingehen? Auf der anderen Seite haben wir null Zinsen gehabt in Europa oder Negativzinsen, hatten immer auch eine Inflationsrate so von ja, zwischen 1 und 2%. Also sagen wir mal, so ein negativer Realzins von minus 2 auf die Kernrate gerechnet, ist jetzt nichts Ungewöhnliches. Ja, so. Und deswegen, ich will es jetzt einfach mal relativieren. Trotzdem ist der Zins und das Zinsniveau in Europa im Verhältnis zu Amerika immer noch zu niedrig. Ja, aus welchen Gründen auch immer, das wird die EZB wissen, warum man da so verfährt an der Stelle. Der Zins ist halt einfach zu niedrig. Das sieht man halt auch an der Euro-Dollar-Relation. Wir sehen ja das Euro-Dollar jetzt mittlerweile unter Parität bei 0,97 im Grunde genommen handelt, was am Ende des Tages auch der Ausdruck einmal der wirtschaftlichen Schwäche in Europa ist, also relativ gesehen zu Amerika zum einen und natürlich eben auch der Zinsspread, weil auch da alte Regeln, na, da wo halt in den stabilen Ländern eine höhere Zinszeit zahlt wird, geht halt auch das Geld hin. Das Geld muss ja irgendwo eingekauft werden. Also wird hier Dollar gegen Euro gehandelt als solches. Ja, zur Bewegung hier in Europa. Und was kann man jetzt den Anlegern oder Beratern raten? Also ich meine, wir kommen von minus 0,6 in der 10-Jährigen, ja, sind jetzt bei 2,1. Also sind jetzt über 2,7 Prozentpunkte, die wir im Zins uns bewegt haben. Und das innerhalb von einem Jahr. Das ist historisch gesehen über die letzten 50 Jahre in dem Zeitraum, ich glaube, einmalig. Ja, so ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, muss man sich halt auch mal die Frage stellen, bis wohin kann das eigentlich laufen? Also von der Technik her, wenn man sich mal die Rendite anguckt, kann man so sagen, 2,8 bis 3 im 10-jährigen Bereich ist allemal drin. Das kriegt man hin, wenn es ganz blöd läuft, 4%. So, wenn man dann sieht, wo wir uns heute befinden, haben wir ja schon einen Großteil des Weges hinter uns. Ja, Also jetzt ist halt einfach die Frage, wie geht man damit um? Also wenn man die Duration oder die Investmentfonds mit der kurzen Duration nicht reingetauscht hat, jetzt noch zu handeln, ja, da muss man halt auch das richtige Timing haben. Ne? Das ist, ich sage mal, einen großen Teil der Bewegung, aus meiner persönlichen Meinung, haben wir hier schon gesehen. Nichtsdestotrotz, der Zins wird aus meiner Sicht längerfristig, wird er nach wie vor jetzt im positiven Bereich bleiben. Natürlich alles unter Schwankungen. Wenn so eine Zinskurve schnell ansteigt, kann auch da mal ein schnelles Gegenlaufen passieren. Das ist ja wie im Aktienmarkt der Fall. Aber ich glaube, von negativen Zinsen per se können wir uns verabschieden. Also das ist so die Kernbotschaft. Und damit verändert sich natürlich auch insgesamt mal die Betrachtungsweise eben auf die Märkte. Und warum hat der Markt hier so heftig reagiert? Die EZB hat den Zins halt über Jahre künstlich in Anführungsstrichen halt niedrig erhalten. Mit jeder Krise wurde mit noch mehr Geld und noch mehr Zinssenkungen reagiert. Und da ist es dann im Grunde genommen wie so ein Druck auf den Kessel, der sich jetzt eigentlich entlädt, so dass wir jetzt auf der Zinsseite eigentlich wieder zur Normalität mal zurückkommen. Weil was ist der Zins? Der Zins ist nichts anderes als der Preis für überlassenes Geld. Ja, und wenn man irgendwas bekommt, muss man dafür auch bezahlen. Also ist das nur eine Normalität, dass man halt auch für Geld, was man sich leiht, was man bekommt, halt auch Geld bezahlen muss. Die Höhe, klar, ist halt Notenbank gesteuert und hat auch noch andere Kriterien. Also insoweit ist das mit Warenpreisen nicht unbedingt vergleichbar. Will aber nochmal sagen und unterstreichen, den negativen Zins werden wir auf Jahre aus meiner Sicht nicht mehr sehen.
In eurem Finanzmagazin habt ihr ein Positionspapier veröffentlicht, wo bestimmte Kernthesen waren, unter anderem die, dass aktives Management dann jetzt das Gebot des
Genau.
Lebens ist. Vielleicht füllst du das mit Leben.
Also das ist genau der Punkt. Deswegen sagte ich auch vorhin, ja, man muss jetzt einfach gucken, wenn man in diesen Rezessionsszenarien drin ist. Auch da werden wir ein Marktwebinar halten jetzt am Freitag zu dem Thema. Das ist jetzt halt einfach die Frage in einer Rezession. Auch das kann man ja auseinandernehmen. Wie lange dauert im Normalfall eine Rezession und in welchen Zeitbereichen? Und in welchen Verhältnissen ist es dann entweder günstig oder angezeigt, einfach Aktien zu kaufen? Aber das ist das, was wir eben eigentlich eben sagen. Ich glaube nicht, dass man aus einer Rezession rauskommt, den breiten Markt kaufen sollte, sondern man muss sich eben dann tatsächlich wirklich schon mal angucken, in welche Branchen geht man rein. Guckt man sich eben eher die klassischen Blue Chips, die klassischen Werte halt entsprechend an. Macht man, lenkt man sein Thema oder seinen Fokus vielleicht tatsächlich nochmal auf das Thema erneuerbare Energien? Ich meine, auch dieses Thema mit den Inflationsraten, die ja auch sehr von den Energiepreisen im Grunde genommen ausgelöst worden sind. Ich meine, es wird halt bei der Ingenieurskunst und dem Know-how, was wir hier in unserem Land halt haben, eben auch dazu führen, dass eben neue Dinge einfach entwickelt werden. Und da muss man vielleicht den Fokus drauf lenken. Und vielleicht mal von den Themen, die wir jetzt die letzten Jahre gespielt haben, das ist ja auch das Thema Digitalisierung immer wieder ein Thema gewesen. Vielleicht muss man das nicht aus den Augen verlieren, muss sich dann aber vielleicht mal anderen Branchen dann halt einfach mal widmen und mal zuwenden. Aber das wird der Markt zeigen. Es gibt ja auch immer diesen Begriff der kreativen Zerstörung in solchen Rezessionsszenarien. Also alte Themen werden beseitigt, werden vom Markt verdrängt, neue Dinge entstehen. Und da muss man jetzt halt einfach mal hingucken, wo es hingeht. Aber am Ende des Tages, ich bleibe dabei, das Thema Krieg und Inflation bedingen sich irgendwo ein Stück weit gegenseitig. Und solange das nicht geklärt ist, wird es eben schwierig werden, hier ein eindeutiges Bild zu bekommen.
Kreative Kraft der Zerstörung ist lebe Schumpeter. Ja, und
Genau.
durchschnittlich dauert eine Rezession 2 bis 3 Quartale. Und normalerweise steigen die Kurse schon wieder, bevor dieses letzte Quartal zu Ende ist. Wollen wir schauen, ob es dieses Mal genauso ist. Was mich interessiert, ist natürlich, wie die Frage unter euren Vermittlern ist. Wie ist die Stimmung da? Denn, das muss man sagen, das letzte Börsenerlebnis dieser Art, hast du gerade selber gesagt, das liegt sehr, sehr lange zurück. Viele wussten gar nicht mehr, was ein Zins ist. Ich übertreibe jetzt ganz bewusst. Und ihnen ist ja auch immer gesagt worden von Anbietern, der Zins ist tot, der wird nicht wiederkommen, Dividende ist der neue Zins. Ja, und jetzt sehen Sie da so massiven Zinsanstieg, bis auf Weiteres auch noch kein Ende der Fahnenstange. Und dieses Mal, alle merken es, stehen die Notenbanken nicht wie bei anderen exogenen Störfaktoren der Vergangenheit oder einfach bei mangelnder Nachfrage bereit, die Märkte mit Liquidität zu fluten, sondern ganz im Gegenteil, sie müssen beginnen, dem Markt Liquidität zu entziehen und haben, das hast du ja gerade richtig und schön formuliert, auch erkennen, dass sie da auf eine Rezession keine Rücksicht nehmen müssen, da sie der Geldwertstabilität verpflichtet sind.
Also die
Heißt, wir haben es
Textmarken.
plötzlich nicht so mit diesem einen kurzen Schnitt eines Charts nach unten zu tun, der sich V-förmig direkt auf ein neues Allzeithoch bewegt, sondern wir sind schon ganz schön tief gefallen, vielleicht war es das noch nicht. Und es ist einfach in der zeitlichen Ausdehnung, ja, wird die jeden Tag breiter. Welches Stimmungsbild siehst du da bei euren Beratern?
Ja, also ein gemischtes. Also zum einen sieht man ganz klar, mal unterteilen. Also ich meine, das, was jetzt so regelmäßig auch bespart wird in Investmentsparverträgen oder ja doch Sparverträgen, das ist nach wie vor da. Also da sehen wir keine Veränderungen oder Kürzungen. Ja, also ob das jetzt dann auch über ein Jahresultimo so weitergeht, wenn die Kunden ihre Gasrechnung, Stromrechnung, was auch immer bekommen, muss man dann sicherlich abwarten. Das ist der eine Punkt. Auf der anderen Seite sehen wir halt auch, dass eben auch immer noch genug Geld da ist, um es zu veranlagen. Daran wird es halt einfach nicht liegen. Man muss halt gucken, dass der Glaube in den Markt, dass der halt nicht kaputt geht und dann die Anleger sagen, okay, jetzt bauen wir vielleicht sogar mal Bestand ab oder beziehungsweise wir investieren nicht mehr neu, ne? Es wäre so dieses prozyklische oder beziehungsweise zyklische Handeln. Das ist halt sicherlich der eine Punkt. Also von daher sind unsere Berater und das, was wir so mitbekommen, die gucken natürlich schon sehr, sehr kritisch auf die Märkte, aber da ist jetzt von Panik und Verkaufsdruck ist jetzt im Grunde genommen eigentlich nichts zu spüren. Aber es ist so, wenn wir jetzt an der Zinsfront eben einen Wandel bekommen, dann ist eben doch das Thema, wie geht man mit Bewertung in der Zukunft um? Hat eine ganz große Frage. Und da hat sich halt einiges verändert. Man spricht da auch wieder von einem Paradigmenwechsel. Ich meine, so dick will ich es jetzt gar nicht auftragen. Aber man darf sich eben eins auch nicht außer Acht lassen. Die Bewertungen werden sich halt einfach verändern. Weil wenn ich einen risikolosen Zins bekomme und die Möglichkeit habe, risikolos Geld zu investieren, dann ist eben auch der Risikoappetit, den die Kollegen oder die Anleger eben vorher hatten, bis vor einem Jahr noch hatten, halt einfach ein reduzierter. Und darauf muss ich mich einrichten. Heißt also, wenn wir hier wieder eine Dynamik bekommen nach oben, und das ist halt einfach die Frage, wann und von welchem Punkt aus, dann kann es eben einfach sein, dass die eben möglicherweise nicht mehr so kräftig ausfällt, wie das eben einfach in der Vergangenheit gewesen ist. So, und deswegen eben auch das aktive Management. Man muss eben wirklich genau gucken, wo investiert man und muss man sich vielleicht auch immer so ein bisschen Pulver noch als solches ein bisschen trocken halten.
Ich greife einen Punkt auf, du hast gerade gesagt, so die Sparpläne, die Bestände, die sind bisher nicht tangiert worden, die laufen weiter so. Es gibt eine Umfrage vom Deutschen Institut für Altersvorsorge aus dem August, wo über 2000, ich glaube 2100 Deutsche befragt worden sind, wie sie die hohen Konsumausgaben für Mobilität und Energie, wie sie die kompensieren oder auch im Einkauf, Nahrungsmittelpreise. Und da haben 25% gesagt, dass sie schon reagiert haben, weil sie mussten, sie hätten Sparpläne eingestellt, sie hätten teilweise Altersvorsorgeeinrichtungen, also nennen wir sie mal Lebensversicherung, Rentenversicherung, was auch immer, befristet, wie es dort hieß, ausgesetzt. Das waren, wenn ich es richtig weiß, weitere 30, 35%, die gesagt haben, wenn das so bleibt, wie es jetzt gerade auf den Rechnungen aussieht, dann werden sie das über den Winter tun müssen. Und es waren auch mehrere da, ich denke, es war auch eine Größenordnung etwa 40%, die gesagt haben, dann kann so auch der Punkt kommen, wo wir ins Eingemachte gehen müssen. Das höre ich jetzt bei dir raus, kann man momentan so im Stimmungsbild oder auch in den Entwicklungen der Bestände noch nicht sehen. Das, was da rückläufig ist, ist dann eher Cash Burning in den Beständen durch Veränderungen der Kurse, aber noch nicht durch
Ja.
Mittelabschlüsse.
Also deswegen, ja, deswegen ist so eine Umfrage ist ja immer die Frage, in welchem Umfeld macht man das? Also ich sage mal, die Betrachtung, die wir halt haben, ist, dass wir eben hier auch Kunden haben, beziehungsweise Berater haben, die eben Kunden betreuen mit einem großen Vermögen, mittelgroßen Vermögen. Das wird natürlich die Anleger da eher weniger tangieren, als jemand, der eben vielleicht nicht so viel verdient und der es jetzt, ich sag mal, schafft, gerade mal 150 oder 200 € im Monat über welche Kanäle halt auch immer anzulegen, ob jetzt LV oder eben Investmentsparer. Also da ist, glaube ich, schon ein Unterschied. Und ich glaube, dass da auch Veränderungen sein werden. Also gerade die, die eben eine verdoppelte, verdreifachte Gasrechnung bekommen, das hört man und liest man ja jetzt auch immer wieder, auch gepaart mit höheren Stromrechnungen. Also da will ich einfach nicht ausschließen, dass da eben bestimmte Sparmaßnahmen einfach ergriffen werden müssen. Auf der anderen Seite haben wir aber, und das ist auch das, was wir von unseren Beratern immer wieder gespiegelt bekommen, und deswegen haben wir ja auch sehr hohe Bestände auf der Geldseite, eben auf den Geldkonten, ist halt eben auch so, dass durch Corona und auch wenn Corona jetzt die letzten 12 Monate, ich will nicht sagen, an Bedeutung verloren hat, aber vielleicht an Schrecken verloren hat, es ist in der Zeit ja auch Geld zurückgelegt worden. Das darf man, glaube ich, auch nicht unterschätzen. Auch da gibt es ja Zahlen zu, dass das Vermögen und das Cashvermögen der Deutschen doch beträchtlich zugenommen hat, eben in der Corona-Krise. Und damit kann man möglicherweise die Dinge auch als solches dann ausgleichen. Ja? Und deswegen bin ich da an der Stelle jetzt gar nicht so negativ. Ja, es wird bei dem einen oder anderen zur Reduzierung kommen. Das mag ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Aber bei vielen, die zumindest von unseren Beratern eben betreut werden, sehen wir das im Moment noch nicht. Aber auch immer aktueller Status quo, ne?
Finde ich aber sehr interessant, weil das würde ja bedeuten, und es ist logisch, dass die Berater schon viel mehr auf die Effizienz ihrer Bestände in der Vergangenheit durch die höheren administrativen Aufwände etc. geachtet haben und daher in der Tat vielleicht eine Klientel mehrheitlich beraten, die davon noch nicht so in ihrer Existenz betroffen ist wie andere. Aber wie heißt es so schön, irgendwann frisst sich der Wurm durch den Apfel und dann kann es natürlich auch andere betreffen. Apfel, gute Überleitung zum nächsten Thema. Wir haben das letzte Mal über die Präferenzabfrage in Sachen Nachhaltigkeit gesprochen, die ja zum 2. August kommen sollte, mithin seit unserem letzten Podcast gekommen ist. Und da stellt sich für mich die Frage, wie gut ihr eure Berater darauf vorbereitet habt, wie ihr sie bei dieser Mammutaktion unterstützt und was die ersten Reaktionen sind, die ihr von euren Marktteilnehmern bekommt.
Naja, also es ist so, unsere Beratungsstrecke ist pünktlichst fertig geworden, also um diese Präferenzen eben auch abzufragen und dann eben auch automatisiert dann so zu verarbeiten, dass dann entsprechende Produkte bei rauskommen können, wenn sie dann eben mit Daten hinterlegt sind. Da haben wir ja auch noch das Thema, dass eben diese technischen Standards, die dann noch hinterlegt werden müssen als Datensätze, um zu filtern, welche Nachhaltigkeitskriterien in welchen Finanzinstrumenten, Fonds dann eingehalten sind. Dass man das dann eben auch aufgrund der Präferenzen dann auch umsetzen kann und die richtige Produktauswahl macht. Wir waren fertig mit der Beratungsstrecke. Wir haben entsprechende Webinare gehalten. Wir haben entsprechende Videos gedreht, damit jeder Berater da auch nochmal rein kann, sich die Dinge angucken kann. Wir haben schon frühzeitig darauf hingewiesen, dass wir auch entsprechende Schulungsmaßnahmen anbieten. Auch das alles online. Von einem Basisseminar bis hoch Deep Dive zur entsprechenden Wissensvermittlung. Also wir bieten alles drumherum an zu diesem Thema. Jetzt haben wir allerdings zwei Dinge, die das Bild so ein bisschen, ich will nicht sagen verhageln, aber vielleicht ein bisschen verzerren. Das ist eben einmal die Marktsituation, die wir eben einfach haben, dass eben viele Kundendepots in diesem Jahr jetzt nicht unbedingt toll performen. Es ist halt einfach so. Da kann man sich auch dem gar nicht entziehen. Und dann eben die Meinung ist klar, Thema Nachhaltigkeit gucke ich mir wieder an, ist aber jetzt momentan nicht meine Präferenz. Jetzt müssen wir erst mal gucken, dass wir es mit der Performance dieses Jahr irgendwie wieder gut hinbekommen. Bis hin zu den Kunden, die eben sagen, ich kann das Thema aussitzen, meine Präferenzen sind und jetzt mach mal. Also die Situation haben wir auch, aber nur im seltenen Falle. Und das ist halt einfach der zweite Punkt. Die Anwendung kommt zu 95% oder der Anwenderkreis, den wir hier wahrnehmen, ist zu 95% kommt aus der Bank, weil wir es da eben anwenden müssen, weil es da eben eine verpflichtende Maßnahme ist. Auf der 34F-Seite, so zumindest wird behauptet, ist es für die 34F-Makler nicht verpflichtend. Auch da hatten wir ja im Grunde genommen ein Webinar mit eurem Haus, Björn, wo eben auch rechtlich andere Meinungen vertreten werden können. Nichtsdestotrotz, die 34F-Makler nutzen das relativ wenig. Das ist das, was wir eben auch auslesen können auf den Journalen. Ja, wir haben aber auch 34F-Makler, die das eben auch abfragen und wo entsprechend veranlagt wird, aber eben doch in einem sehr geringen Umfang.
Wenn dich jetzt einer fragen würde, ich muss es ja nicht, soll ich es machen oder nicht, was würdest du sagen?
Also ich würde es einfach empfehlen, die Dinge mal abzufragen, weil es macht ja auch nicht dümmer. Je mehr ich über den Kunden weiß, je zielgerichtet, da kann ich das Portfolio strukturieren. Ja, so ist es doch. Also das ist der eine Punkt. Auf der anderen Seite kann ich die Berater natürlich insoweit verstehen, wenn man ihnen sagt, na gut, die Regulierungsstandards stehen noch gar nicht richtig fest. Selbst wenn ich jetzt hier vorne eine Selektion habe und sage, das und das will der Kunde und wir jetzt mit unserer Beratungsstrecke vielleicht auch in der Lage sind, sagen wir zumindest grob zu sagen, dann nehmt doch bitte den oder den oder den Fonds oder zumindest diese Fondsgruppen, dann ist das halt eins. Ich glaube, das muss man den Beratern auch zugute halten, dann abwarten, bis das auch von der Datenseite her klar ist. Das kann ich dann auch ein Stück weit einfach nachvollziehen. Nichtsdestotrotz, man kann ja trotzdem die Dinge abfragen und kann sagen, lieber Kunde, ich weiß deine Präferenzen und wenn ich dir auch entsprechende Produkte liefern kann, hieb- und stichfest, dann mache ich das. Also man muss ja, obwohl man einen Beratungsprozess angestoßen hat und dann auch weiß, wo der Kunde hin will, man muss das ja auch nicht von heute auf morgen umsetzen, weil in der Nachhaltigkeit gilt ja immer das Schlagwort Transformation. Also man kann sich auch mit bestimmten Dingen ja auch einfach mal Zeit lassen.
Habe ich dich da gerade richtig verstanden, dass es bei den Anlegern eine gewisse Ernüchterung geben könnte in Sachen Nachhaltigkeit, jetzt wo auf den Energierechnungen der Preis der Transformation von einer Wirtschaft zu einer nachhaltigen Wirtschaft sich nicht nur, aber auch durch die Gaspreisentwicklung zeigt, wo durch die Inflation bedingt ohnehin alles teurer wird und wo auch die Renditen Schmalhans, wie heißt er so schön, der Küchenmeister sind. Nimmst du da wahr, dass es da eine Ernüchterung, einen Perspektivwechsel gegebenenfalls auf das Thema Nachhaltigkeit geben könnte in der Bevölkerung?
Also, ne, wir nehmen es momentan nicht wahr. Also zumal wir ja auch nicht im Gespräch mit dem Endkunden, mit dem Anleger sind. Ne? Also wenn, dann wäre das ja über die Berater zu hören. Und von der Seite hören wir das nicht. Wobei es jetzt nicht heißt, dass es abschließend sein muss, diese Meinung, dieses Stimmungsbild. Ne? Das ist ja eine Punkt. Der andere Punkt ist, wir sind jetzt ja auch in einer Situation, wo vielleicht auch vielen klar wird, dass eben alternative Energien und Ansätze für alternative Energien unerlässlich sind. Also unabhängig von dem Thema Klima, was ja für viele eh ein Thema ganz weit draußen ist, ne? Sondern eben einfach zu sagen, okay, was haben wir denn tatsächlich noch für Möglichkeiten, um zu heizen, Strom zu erzeugen und, und. Also an der Stelle nehme ich das Umdenken gar nicht wahr. Auf der anderen Seite ist es aber eben auch einfach so, dadurch, dass eben einige Portfolien eben oder eine Großzahl der Portfolien aufgrund der Marktsituation, man kann sich dem ja auch gar nicht entziehen. Es ist ja so, wenn man investiert ist, dass man dann auch diese Schwankungen mitmacht. Ich glaube, dass das einfach kann vielleicht jetzt nicht unbedingt die Priorität hat, ohne zu sagen, Thema Nachhaltigkeit will ich jetzt nach hinten schieben, sondern ich glaube, dass die Prioritäten und man vielleicht auch gar nicht den Kopf jetzt unbedingt hat, um sich mit dem Thema nochmal intensiv auseinanderzusetzen. Ja, deswegen, ich will gar nicht sagen, dass das Thema jetzt vom Tisch ist und dass das ein Thema ist, womit man sich nicht beschäftigen will. Aber ich glaube, dass momentan die Prioritäten halt einfach wahrscheinlich woanders liegen.
Und es ist natürlich interessant, dass wir genau in so einer Phase, wo die Prioritäten vielleicht anders liegen, die Kunden nach ihren Präferenzen befragen sollen. Aber das ist, ja, passt dann einfach mal. Richten wir den Blick zum Schluss unseres Gesprächs nach vorne. Das vierte Quartal
Ja.
liegt vor uns. Was habt ihr da so vor? Pläne, Vorhaben? Ich frage das auch mit Blick darauf, Veranstaltungen, Maskenpflicht mögliche, die wiederkommen könnte, etc. Was ist das, was bei euch fürs vierte Quartal auf der Agenda steht?
Naja, es ist so, wir haben uns ja auf der Vertriebsseite ja verstärkt, ne? Also wir haben ja neue Kollegen an Bord gebracht, oder beziehungsweise sind an Bord gekommen, die jetzt auch schon für uns seit dem Sommer tätig sind und damit jetzt auch im vierten Quartal schön nach vorne machen können, draußen bei den Kunden sind. Wir haben jetzt für Oktober, November Regionalforen eingeladen, wo wir in einigen Städten unterwegs sind, Thema Software zeigen, was wir in den letzten also 3 Monaten bis 6 Monaten entwickelt und ausgerollt haben. Das zum einen. Zum anderen ist es ja immer so traditionell, dass am Ende des Jahres nochmal das Versicherungsgeschäft kräftig anzieht. Da muss man gucken, inwieweit das in diesem Jahr zutrifft, ob der ganzen Umstände, die wir ja jetzt hier gerade sehen. Aber auch da gilt im Grunde genommen, nach draußen zu gehen und zu zeigen, was man vielleicht noch am Jahresendgeschäft in die Gänge bringen kann, trotz schlechter oder nicht so guter Stimmung. Also da gibt es einiges. Dann haben wir die DKM, ne, Ende Oktober. Ja, auch nochmal das Event für den Versicherungsbereich in Richtung Jahresende. wo wir auch schon gehört haben, dass da eine recht gute Nachfrage ist, trotz Herbst und vielleicht trotz der Verpflichtung, dann vielleicht bis dahin wieder Masken tragen zu müssen, who knows, ja. Aber ich denke, solche Veranstaltungen ziehen nach wie vor. Und wir haben es jetzt auch in den letzten Wochen gemerkt, da ist es von den Veranstaltungen, die wir gemacht haben, sicherlich ein bisschen weniger geworden. Aber die Berater nehmen diese Formate doch noch lieber wahr, als heute noch Webinare zu besuchen, weil Webinare, Online-Foren und Online-Themen, ich glaube, das hat man in den letzten 2 Jahren zu häufig, sodass man jetzt dann eben über die Präsenz dann nach wie vor auch noch mit einem hohen Zulauf rechnen kann. Hoffen wir, dass das auch so bleibt bis zum Jahresende.
Ich denke, das können wir auch aus eigener Erfahrung sagen. Das Publikum, das zu den Veranstaltungen kommt, ist sehr dankbar dafür, dass es die wieder gibt. Dass es analoge Welt, so wollen wir das mal nennen, immer noch gibt. Und du hast ja gerade zu Recht gesagt, ihr habt mehrere Vertriebsmitarbeiter eingestellt, nicht nur dafür, Zoom-Sitzungen zu machen, sondern draußen präsent zu sein. Das persönliche Gespräch kann man nur schwer ersetzen. Ja, lieber Frank, da sind wir schon am Ende unseres Podcasts. Wir wollen hoffen, dass wenn wir uns noch vor Weihnachten, turnusmäßig treffen wir uns da ja das nächste Mal, wenn wir miteinander sprechen, dass die Märkte dann etwas besser gelaufen sind, als deine Einschätzung eben war. Du hast aber die Tür offen gelassen und gesagt, es gibt eine Restchance auf eine bessere Marktentwicklung. Hoffen wir, dass die dann eingetreten sein wird. Aber wir werden dann noch mehr Erfahrung haben, was die Umsetzung der ESG-Regulierung angeht. Auch darüber wird man dann mal sprechen können. Und ob wir denn auf der DKM, ich will da ja auch hin, ob wir denn da alle Masken getragen haben oder nicht. Also ich denke, der Stoff geht uns nicht aus. Für heute soll es uns reichen. Danke dir, liebe Zuhörer. Bleiben Sie uns gewogen. Empfehlen Sie den Podcast ad hoc gerne weiter Ihren Kollegen bei der BCA, den Kollegen in Ihrer Firma. Und ansonsten würde ich einfach sagen, hören wir uns hier die Tage wieder. Bis dann, schönen Tag noch.
Recht herzlichen Dank. Bis dann. Tschüss.